Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der im Rahmen der Veranstaltung Ökonomie und nachhaltige Entwicklung durchgeführt wird. Der Form halber möchte ich mich erst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Elisabeth, ich bin Masterstudentin im Studiengang International Vocational Education und ich besuche die Veranstaltung Ökonomie und nachhaltige Entwicklung, weil ich das Nachhaltigkeitszertifikat mache. Und ich möchte euch heute quasi durch diesen Podcast leiten. Ja, warum treffen wir uns heute hier, beziehungsweise was ist der Anlass für die Aufnahme des Podcasts? Wir möchten heute ein Projekt aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung beleuchten. Und zwar handelt es sich dabei genauer um das Projekt REC Pro Klima, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit der Otto von Guericke Universität. Dafür habe ich mir natürlich einen Gast, einen Protagonisten eingeladen. Das ist Herr Dr. Hartwig Haase. Hallo Hartwig.
Ja, hallo.
Sie oder du wirst ja uns heute
schwierig,
ne? Ja, das eben genannte Projekt etwas näher bringen, da du maßgeblich an der Entwicklung dessen beteiligt warst. Und bevor wir so richtig inhaltlich loslegen, möchte ich einfach an der Stelle schon mal kurz erwähnen, dass das Projekt unter anderem hier im Fokus steht, weil es kürzlich für den Bundespreis Blauer Kompass nominiert war. Aber darauf kommen wir dann später einfach noch einmal genauer zu sprechen. Dann würde ich dich gerne bitten, Hartwig, könntest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, also ganz kurz, Hartwig Haase, beim Lehrstuhl für Logistik angestellt gewesen, seit anderthalb Jahren im Ruhestand oder im Unruhestand, muss man sagen, und eigentlich gelernter Maschinenbauer, aber interessiert eben für Kultur schon zu DDR-Zeiten hier im Studentenclub gerade rüber, wo wir hier sitzen, eben auch an vielen anderen Themen, also Kreislaufwirtschaft, Verkehrslogistik und auch eben Nachhaltigkeit vor allen Dingen.
Ja, super. Dann erstmal vielen Dank an dich für die Vorstellung. Eingangs hatte ich bereits den Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung ins Spiel gebracht. Und bevor wir jetzt die inhaltlichen Aspekte des Projektes genauer beleuchten, würde ich gerne von dir erfahren, wie du Bildung für nachhaltige Entwicklung definierst und wie sich ja deiner Meinung nach Bildung für nachhaltige Entwicklung denn in die Lehre integrieren lässt. Denn ich denke, das ist für unsere Hörerinnen ganz entscheidend.
Ja, also schwierig, diesen Begriff zu fassen per Definition. Sicherlich geht es darum, Nachhaltigkeits- oder beziehungsweise eigentlich Überlebensmaxime für die Menschheit in dieser Gesellschaft und eben im natürlichen Umfeld näher zu bringen und zu erinnern und eben zu diskutieren mit den Studierenden, aber eben auch mit Schülern. Im Prinzip schon angefangen im Kindergarten. Ne? Mhm. Und wie kann man es machen? Also man kann es natürlich in direkten Veranstaltungen wie Ringvorlesung Nachhaltigkeit hier an der Uni versuchen, den Studierenden näher zu bringen, aber eben auch integriert in andere Konzepte. Also bei Verkehrslogistik ist zum Beispiel ein Sektor, der viel mit CO2-Emissionen zu tun hat und wo man eben alternative Konzepte vorstellen kann oder darauf hinweisen kann, wo dann eigentlich die gefährdenden Dinge, ne? Und wie setzt man Verkehrstechnik oder Verkehrslogistik sinnvoll ein? Vermeiden kann man nicht alles, aber man kann vieles eben an Prozessen einmal effizienter machen, wobei Effizienz immer so das Hauptschlagwort ist, aber eben nicht alleinig ausreichend ist. Also wir brauchen sowohl Effizienz als auch Suffizienz und Konsistenz. Also mindestens die drei Strategien sollte man schon im Kopf haben. Ne?
Genau, also wenn man quasi Bildung für nachhaltige Entwicklung dann auch in die Lehre integrieren möchte, genau. Und ja, das klingt auf jeden Fall super interessant und das REC Pro Klima, also das Projekt, an dem du beteiligt warst, das setzt ja auch quasi an diese Thematik an, also an die Integration von BNE in die Lehre, wenn man so möchte. Und kannst du uns einmal näher bringen, worum es genau inhaltlich in diesem Projekt geht und wie es zu dieser Idee kam?
Ja, den Rahmen bildet diese DAS-Strategie, also das Klimaanpassungsprogramm, das Deutsche. Und wir haben uns überlegt, wie man mit Studierenden sich diesem Thema nähern könnte. Also einmal ist es schwierig, Klimaanpassung und Klimaschutz zu trennen. Mhm. Und zum anderen wollten wir eben einmal interdisziplinär die Lehre gestalten. Und das Zweite, war, raus aus der Uni zu gehen, mhm. also nicht diesen trockenen Lehrraumcharakter zu haben. Ja. Und das Dritte war, es durfte oder sollte auch Spaß machen. Und ja. Den Weg, den wir auch schon in früheren Modulen, Mastermodulen gefunden haben, den haben wir versucht hier fortzusetzen. Also wir hatten Studierendenkonferenz, wir hatten Exkursionen, die wir im Rahmen der Mastervorlesungen gemacht haben oder der Masterveranstaltung. Und bei diesem Mal haben wir uns eben so ein altes Beispiel wieder rausgesucht. Wir hatten mal eine Prüfungsaufgabe, was müssten die Studierenden machen, wenn sie Welt, oder was würden sie vorschlagen an Gesetzen, was müsste sich ändern, wenn sie eine Weltregierung wären.
Okay, interessant, ja. So.
Und das war jetzt schwierig im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie Deutschlands zu machen, aber auf Landesebene kam uns eben die Idee, dass wir gesagt haben, ja, wir versetzen die Studierenden in die Situation, dass sie ein Regierungsprogramm machen müssen,
ja,
nach einer erfolgreichen Wahl. Also es gab eine neue Partei, die im ersten Wahlgang 60% erreicht hat und damit allein regierend war. Das war so der Spielfall.
Ja.
Und jetzt mussten die Ministerien neu besetzt werden. Es musste ein Programm her, um die Wahlversprechen dann auch in die Realität umzusetzen. Und das mussten dann die Studierenden in ihren Ressorts, also in den unterschiedlichen Ministerien, machen.
Okay. In den unterschiedlichen Ministerien. Okay, genau. Und ja, wenn wir also in diesem Zusammenhang den schauen, also welche Methodik wurde da angewandt genau? Gab es da zum Beispiel Kleingruppen, weil du eben schon eine Interdisziplinarität angesprochen hast? Ja, also haben die sich dann so mit dieser Thematik quasi auseinandergesetzt in diesen interdisziplinären Kleingruppen?
Also erstmal vorangeschickt, wir waren selbst überrascht, wie vielfältig die Problematik Klimaanpassung ist.
Mhm.
Also das Ministerium für Finanzen haben wir selber besetzt, weil wir dachten, das hat am wenigsten damit zu tun. Aber wir haben eben auch ein Ministerium für Gesundheit gehabt, weil Klimaanpassung, Hitze, Erwärmung eben auch bedeutet, dass man Gesundheitsvorsorge treffen muss. Ne?
Ja.
Und ähnliche Sachen. Also Verkehr war sowieso klar, Umwelt auch, Wirtschaft. Und das Vorgehen war so, dass wir versucht haben, die Studierenden, die ja auch interdisziplinär zusammengesetzt waren, also nicht wieder in ihren einzelnen Fachdisziplinen in die Gruppen gewählt haben, sondern so, dass wir interdisziplinäre Teams auch hatten.
Okay, ja, super. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und warum wurde genau diese Methodik ausgewählt, Hartwig? Also es hätte ja auch jede andere beliebige Methode ausgewählt werden können.
Nein, einfach um unterschiedliche Fachsichten auf die Thematik zu kriegen. Die Disziplinen gehen unterschiedlich, sowohl methodisch als auch inhaltlich an Problemlösungsprozesse heran. Und mit diesen unterschiedlichen disziplinären Ansätzen haben wir erhofft, und das hat sie auch eigentlich bestätigt, dass es einmal auch für die Studierenden interessant ist, eben mal eine andere Herangehensweise kennenzulernen. Auch für das Ergebnis eben besser ist, wenn man nicht diese fachlichen Scheuklappen hat. Ne? Also die große Kritik ist ja auch selbst an der universitären Ausbildung, also dass wir immer noch Schubladen haben, in denen wir ausbilden. Ne? Und solche interdisziplinären Module, wie es integrierte Produktgestaltung oder Cultural Engineering ist, die haben es relativ schwer, auch an dieser Universität zu bestehen. Es ist natürlich auch viel mehr Aufwand, sowas zu organisieren. Aber es ist meiner Meinung nach unheimlich wichtig, weil moderne Unternehmen, Google zum Beispiel, haben Künstler in den Teams. Einfach um da diese andersdenkenden Leute dazu zu bringen.
Dann hatte ich mir noch notiert, genau, also die DAS, die hatten wir eben schon kurz erwähnt, das ist ja die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel der Bundesregierung. Und für unsere HörerInnen vielleicht die Info dazu, dass die quasi genau den Rahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels schafft, insbesondere durch eben die Bewertung der Risiken des Klimawandels, den möglichen Handlungsbedarf, der Formulierung entsprechender Ziele und daraus die Ableitung und Realisierung konkreter Maßnahmen. Die Studierenden mussten ja Gesetzestexte entwickeln. Vielleicht kannst du noch mal kurz den Zusammenhang dazu herstellen.
Okay, also ich muss dich vielleicht enttäuschen, wenn man jetzt hier ein tiefgründiges wissenschaftliches Konzept im Hintergrund vermutet. Also jedenfalls bei mir war das nicht der Fall. Mich hat einfach die Idee spannend gemacht, was die Studierenden aus einer relativ unbeteiligten Sicht nach einer kurzen Auseinandersetzung mit der Thematik, also wir hatten ja fachspezifische Workshops, um den Studierenden Input zu geben, aus ihrem eigenen Know-how heraus und ihren eigenen Ideen entwickelt. Und das war der eigentliche Anlass. Was mich ein bisschen verwundert hat, dass also die Vorschläge für die Gesetze alle relativ konkret, fassbar, realistisch waren. Also es gab keinen visionären Ansatz. Hat mich bisschen überrascht, teilweise auch ein bisschen enttäuscht, weil ich gehofft habe, es gäbe mal so was
Eine Art Vision.
visionär in die Zukunft mehr gerichtet war. Ja.
Ja,
Und
ja.
das ist eigentlich hat nicht stattgefunden. Also bei dem erwähnten wir bilden die Weltregierung war das ein bisschen anders. Wahrscheinlich war die Idee auch schon viel visionärer als jetzt zu sagen Klimaanpassung, also
Ja.
Warnsystem für Tropennächte, ne, sowas fällt einem dann ein, oder
Ja.
eben ein Förderprogramm für Speicherelemente für Photovoltaik oder sowas. Ne. Das waren dann die ganz konkreten Ideen, die dabei
Ja,
rauskamen.
ja. Okay, spannend auf jeden Fall. Ja, dann hast du noch etwas inhaltlich zum Projekt hinzuzufügen? Sonst, bevor ich dich frage, was die Ziele sonst waren des Projekts, aber gerne.
Ja, also wie gesagt, eine Sache war Spaß zu haben oder zu demonstrieren, dass Lehre auch Spaß machen kann. Und was vielleicht wichtig ist, dass das, oder was heißt wichtig, für uns auch wichtig, dass es auch den Lehrenden Spaß gemacht hat, ne?
Ja.
Und man auch von Seiten der Lehrenden eben andere Sichten kennengelernt hat, andere Menschen sowieso. Teilweise kennt man ja die Community, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, durchs Nachhaltigkeitsforum der Uni zum Beispiel oder durch Veranstaltungen wie ökosozialen Hochschultagen, wo wir jetzt gerade sitzen.
Ja.
Und also das war für uns eben auch viel Aufwand, muss man dazu sagen, war gefördert. Wir hatten also Franzi, die das Ganze organisiert hat, also eine Person, die dafür zuständig ist, ohne die wir das auch gar nicht hätten stemmen können im normalen Unibetrieb. Aber es hat eben auch viel Spaß gemacht, andere Orte kennenzulernen, externe Referenten einladen zu können und
Das glaube ich,
eben
ja.
auch dieser Spielfall. Wir haben eine Pressekonferenz zum Schluss gemacht, das Regierungsprogramm quasi vorzustellen.
Ja, das habe ich
Also
gesehen auf der
solche Sachen.
Website. Die Frage, die ich eben schon angedeutet hatte, wäre dann, welches Ziel das Projekt insgesamt verfolgt hat.
Gibt es nicht das eine Ziel? Also einmal ist es natürlich die inhaltliche Vermittlung von Stoff. Also was bedeutet Klimaanpassung? Welche Facetten hat es? In welchen Sektoren, in welchen Bereichen ist es wichtig und hat es eine Bedeutung? Zum anderen die Studierenden zum Selbsthandeln und Aktivwerden anzuregen. Und eben, was ich schon gesagt habe, dieses interdisziplinäre Denken so ein bisschen zu protegieren und die Leute zusammenzubringen. Ja, das
Ja,
waren so die Hauptziele.
ja.
Ja.
Und könnte ein Ziel vielleicht auch sein, dass man also genau solch ein Projekt zukünftig in die Lehre integriert, dauerhaft, oder ist das noch weit weg?
Das wäre ein Wunschziel, ja.
Ja,
Also wir
okay.
haben also wie schon gesagt, es ist eben sehr aufwendig. Die Organisation der Workshops, Einladung von Referenten, das ist alles viel aufwendiger als nach Stundenplan
Ja.
jedes Mal in den gleichen Seminarraum die Vorlesung abzuspulen oder zu gestalten, kann man ja auch in Seminarräumen ansprechend machen. Ne?
Ja, verständlich.
Und Projekte, die so gelaufen sind, also das angesprochene KWL, also oder jetzt Cultural Engineering, wäre ja auch fast gestorben, weil es nicht die Anerkennung an der Universität gehabt hat, in der Fakultät nicht unterstützt worden ist, nur auf Einspruch des Rektors, wenn ich richtig liege, ist das nochmal aktiviert worden. Und da ist auch die also diese Transdisziplinarität noch dabei, dass man eben aus der Uni rausgeht in andere, also in die Stadt zum Beispiel, kommunal wirksam ist mit einem Intakt und mit solchen Einrichtungen. Also das würde ich mir schon wünschen, dass das mehr gefördert und unterstützt wird, eben auch, dass die Fakultäten mehr zusammenarbeiten in solcher Hinsicht. Ja. Also nicht bloß in der Forschung, sondern auch in der Lehre.
Okay. Gut, ja, dann wäre es das erstmal zum Projekt an sich. Dann lieben Dank schon mal dafür. Und dann würde ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich eingangs schon mal erwähnt hatte, und zwar die Nominierung für den Bundespreis Blauer Kompass. Ich glaube, die Abstimmung lief jetzt bis zum 8.6. Ja. Genau, und da ist meine Frage, ja, also kannst du uns was sagen, wie es dazu kam, zu dieser Nominierung, weißt du das, und was bedeutet dir das persönlich für das im Rahmen des Projektes?
Ja, also wir hatten uns im letzten Jahr schon, oder vor 2 Jahren, vor Corona, ich weiß es gar nicht genau, also nach Abschluss des eigentlichen Projektes beim Blauen Kompass angemeldet, damals ohne Nominierung, und haben das in diesem Jahr einfach nochmal gemacht, sind dann unter die 20 quasi als Einschätzung besten Projekte gekommen, in unterschiedlichen Kategorien, also es waren noch Kommunen, es waren Hochschulen dabei, es waren Wirtschaft dabei, und haben uns natürlich enorm gefreut, dass wir erstmal die Nominierung geschafft haben. Also es gab dann ein Pressepaket, und andere Hochschulen haben auch am gleichen Tag das Ganze auf ihre Homepage gestellt und Werbung gemacht. Bei uns ist es nicht ganz so glücklich gelaufen. Also es gab wohl mal, Robert Jahn hat bei Facebook das gepostet, und soweit ich gehört habe, die Uni selbst dann auch mal bei Twitter. Aber wir haben es zum Beispiel nicht auf die Homepage geschafft. Und,
Das
war ein bisschen schade. Also ich habe jetzt gerade mit unserem Institutsleiter gesprochen. Mhm. Der war da auch ein bisschen enttäuscht drüber, weil es ist ja doch eine Bundesauszeichnung.
Ja.
Und zeigt, dass das Projekt Anerkennung gefunden hat. Dann war es natürlich eine sportliche Sache, dass man jeden Tag versucht hat, da einmal seine Stimme abzugeben, um das ein bisschen zu pushen. Hat allerdings nicht gereicht.
Ja, ich war aber auch dabei.
Ja, super, danke. Ja. Also wir haben jetzt die Mitteilung gekriegt, dass wir den Publikumspreis leider nicht erhalten haben, aber wir sind noch im Rennen
um den
Jurypreis.
Ja, genau.
Das wären dann 25.000 Euro.
Ja.
Aber naja, also es war schon olympische Gedanke, dabei zu sein, ist schon okay.
Ja, ja, sehr schön. Auf jeden Fall Glückwunsch dafür. Genau, und dann würde ich mit der Projektbesprechung erstmal an dieser Stelle halt, also das wäre der Abschluss. Was mich halt noch interessieren würde, und zwar hast du auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Genug für alle, für immer. Nachhaltigkeit ist einfach komplex. Und wenn ich das richtig verstanden habe, versuchst du darin eben unterschiedliche Ansätze und Lösungskonzepte im Sinne der Nachhaltigkeit eben vorzustellen. Und gibt es sonst noch künftige Projekte, an denen du arbeitest, oder hast du andere Pläne?
Ja, also eigentlich wollte ich meinen Ruhestand genießen, hat sich ein bisschen anders ergeben. Also ich engagiere mich bei Otto Pflanzt, weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir wollen für jeden Magdeburgerin, jeden Magdeburger einen Baum pflanzen oder einen Strauch, sind da ziemlich gut unterwegs und ausgelastet. Also morgen zum Beispiel auf der Pilotfläche müssen wir die Pflanzen wässern, damit sie uns nicht eingehen und das Unkraut jäten oder das Beikraut. Und nebenbei auch bei den ökosozialen Hochschultagen ganz wenig. Und beim Klimabündnis Magdeburg die hier auch vertreten sind auf den ökosozialen Hochschultagen.
Ja.
Und entweder gestern, ich weiß es nicht genau, ob es noch im Programm war oder heute, wird vom Stadtrat beschlossen werden, hoffentlich einen Antrag, den wir mit initiiert haben, in Magdeburg einen Klimabeirat zu gründen, der die städtische Regierung quasi den Stadttag berät in Klimafragen und der sich aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und aus Zivilgesellschaft zusammensetzt. Ne?
Interessant, ja. Also du hast zu tun. Einiges auf dem Tisch.
Und man merkt eben auch, dass man doch, also es ist ein mühsamer Weg, sage ich mal, wenn man sich in der Zivilgesellschaft engagiert, aber es gibt kleine, aber vielleicht auch wirklich mutmachende Erfolge. Ne?
Ja, das stimmt. Gut, genau. Dann bleibt mir abschließend einfach nur noch zu fragen, ob du uns, unseren Hörerinnen, gerne noch eine Message mitgeben möchtest.
Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn man nachhaltig leben will, das vorwurfsvoll zu machen gegenüber anderen.
Mhm.
Also zu sagen, ja, ich fliege nicht mehr und dann mit dem Finger oder das zu tun, um sich besser zu fühlen als andere, die dann noch weiter fliegen.
Mhm.
Also es muss schon aus eigenem Antrieb kommen und aus eigener Ansicht und das bei jedem selber. Ne?
Ja.
Also das wäre eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen daran hindert, dass es schneller vorangeht. Also, und natürlich, wo ich jeden zu aufrufen kann oder anstiften möchte, sich wirklich zivilgesellschaftlich zu engagieren in den Gruppen. Also es ist einmal um der Sache wegen. Also man kann ja einerseits den Footprint reduzieren, indem man sein Leben anders gestaltet und weniger CO2 oder weniger Flächen in Anspruchnahme realisiert. Oder man kann andererseits den Handprint verbessern, indem man selbst Bäume pflanzen, wäre so eine Möglichkeit. Oder eben sich engagieren. Das kann in Parteien sein, das kann aber in der Zivilgesellschaft genauso sein. Und das hat den Effekt, dass man natürlich für die Umwelt was tut und im Thema Nachhaltigkeit was bewirkt. Es hat aber noch einen wesentlichen anderen Aspekt, nämlich, dass man Leute kennenlernt, mit denen zusammenzuarbeiten, Spaß. Es sind jetzt nicht die uninteressanten Leute, die man da trifft, sondern eher Leute, die engagiert sind, die eine Idee haben, die aktiv sind. Zusammenzuarbeiten ist es eben nicht bloß, es ist mühselig und es frisst deine Freizeit, sondern es macht eben auch Spaß.
Quasi als Message könnte man sagen, mitmachen, jeder kann was bewirken, auch wenn es erstmal nur etwas Kleines ist.
Ja, Harald Welzer sagt, das Leben ist nicht zum Ertragen da, sondern zum Leben. Ne? Also deswegen muss auch Spaß machen.
Ja, okay, super. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir und dann wäre das auch der Abschluss unseres Podcasts und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Ich wünsche dir auch.